Ja, Karl, nur weil ich gerade hingeschaut habe. Bernhard hat es schon gesagt, wir wechseln jetzt wieder vom Römer Kapitel 8, gerade so auf dem Höhepunkt, auf den großartigsten ist natürlich schwierig, der Römerbrief und das Wort Gottes ist insgesamt großartig, aber Römer 8 ist schon ein besonderes Ding, da sind wir jetzt ausgestiegen und wechseln von dort in die Apostelgeschichte. Und ich habe mich schon gefragt, dieser ja, sehr bekannte und beliebte und manchmal auch gefürchtete Vers, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen oder zum Guten mitwirken. Wie geht's dann, wenn eine Mure das Haus wegschiebt? Ja, dann braucht man eben die anderen Verse auch. Da, wo Paulus schreibt, und Paulus wusste ja, was Leiden heißt, ja, er hat eine Liste, was er alles durchlitten hat, aufgeschrieben, wo er sagt, er ist der Meinung, er ist der Überzeugung, dass die Leiden in dieser Zeit nicht vergleichbar sind mit der Herrlichkeit, die Gott schenkt. Ja, das ist eben immer dass wir, wenn wir Not sehen, die geht uns zu Herzen, die treibt auch mir die Tränen raus, dass wir sie in die Balance bekommen mit der Ewigkeit, mit der Herrlichkeit bei Gott. Nur hier auf der Erde gibt es keine Gerechtigkeit und keine Fairness. Und das sieht man auch, wenn man Apostelgeschichte liest. Also Paulus war ja jetzt nicht einer, der im Palast saß und dem die gebratenen Hähnchenschenkel da in den Hals fielen. Ja, sondern Paulus hat das durchlebt und durchlitten. Und da steigen wir ein in die Apostelgeschichte 16. Und danke, Evi, das ist so prima. Ja, ihr werdet meine Zeugen sein, das ist immer noch unser Wahlspruch über dieser ganzen langen Predigtreihe. Wir sind ja schon einige Zeit dran und mich begeistert dieser Wechsel auch immer wieder zwischen Römer. Paulus hat ja den Römerbrief geschrieben und jetzt lesen wir auch ganz viel von Paulus in der Apostelgeschichte. Und den Titel, den habe ich bei einem sehr bekannten Bruder und Pastor aus Deutschland gestohlen, die Sternstunde Europas. Pfarrer Wilhelm Busch hat darüber auch er hatte ja kürzere Texte, er hat nur zwei Verse aus unserem Text, Apostelgeschichte 16, 1 bis 15, lesen wir heute miteinander. Und er hatte nur wenige Verse daraus und hat gesagt, das war die Sternstunde Europas, wie keine andere. Wohl im kleinen Anfang, aber eben doch im Anfang. Wir lesen da, und zuerst sind wir noch gar nicht in Europa, sondern wir sind noch mitten in Kleinasien. Zweite Missionsreise von Paulus. Paulus kam dann wieder nach Derbe und Lystra. Vielleicht erinnert ihr euch, er war schon mal dort, er hatte da einiges erlebt, Positives und dann wieder Widerstand und musste flüchten und so weiter. Dort wohnte ein Jünger mit Namen Timotheus. Das ist das erste Mal, dass wir von Timotheus hören. Später haben wir zwei Briefe an ihn, die wir lesen können. Er war der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau und eines griechischen Vaters. Diesen Timotheus, der einen guten Ruf bei den Geschwistern in Lystra und Ikonion hatte, eben dort, wo er wohnte, wollte Paulus auf seine Reisen ist eigentlich hier ein ungünstiges Wort, ich wollte es noch gewechselt haben, habe ich aber vergessen, ist auf seine Missionsreise, auf seinen Einsatz. Ja, Reise, das klingt so nach Urlaub. Paulus war nicht auf Urlaubsreise, sondern er war unterwegs, um der Welt das Evangelium zu bringen, und da wollte er ihn mitnehmen. Weil die Juden in den umliegenden Orten aber wussten, dass sein Vater ein Grieche war, ließ Paulus ihn beschneiden. Klingt so wie eine Einleitung, aber da habe ich mich gefragt, was darf Mission kosten? Timotheus war kein Baby mehr, Timotheus war mindestens jugendlich. Beschneidung ist nicht der Traum eines jungen Mannes. Ja, vielleicht eher der Albtraum. weiß nicht. Wir haben da gewöhnlich nicht viel mit zu tun. Aber ich habe mich gefragt, was darf Mission kosten? Welche Autorität hatte der Paulus, dass das so hier stehen kann? Paulus ließ ihn beschneiden. Paulus wollte den im Team haben, lädt ihn ein, der sagt ja, und er sagt, ja, ein kleines Problem hätten wir da noch, musste ich beschneiden lassen. Und der Timotheus sagt, ja, endlich, wollte ich schon immer. Na, weiß ich nicht. Ja, muss das sein? Gibt es keinen anderen Ausweg? Na, ja, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, da sind viele Juden, gehen wir es an. Boah. So, ja, das kann Mission, kann was kosten. Jetzt kommt Paulus nicht bei uns vorbei heute. Es ist gerade kein Missionsteam in der Nähe, weiß nicht, wüsste ich nicht. Aber was darf Mission uns kosten? Ja. Und diese Frage, auch wenn wir jetzt gerade nicht diese Berufung auf unserem Leben haben, aber wir haben doch eine grundsätzliche Berufung, nämlich ihr werdet meine Zeugen sein. Und damit Jesus auf uns herausstrahlt, dass andere sehen, ja, das kostet immer auch etwas. Man muss manche Dinge lassen. Bei Timotheus war das jetzt eben die Vorhaut, die er da lassen musste. Das war eine spezielle Situation. Aber wenn wir hineinschauen in die Geschichte der Jünger Jesu, dann gibt es immer Dinge, die wir lassen müssen, die wir loslassen müssen, die wir drangeben müssen. Vielleicht Geld, vielleicht eine Karriere, vielleicht so wie Abraham die Familie hinter sich zu lassen. Vielleicht auch meine Träume, meine Wünsche. Nachfolge kostet etwas. Und hier bei Timotheus, dafür, dass das nur so, ja, nicht mal ein Halbsatz ist, fand ich das doch herausfordernd. Und wenn man Missionsbücher liest, ich habe im Urlaub jetzt gerade wieder ein neues gelesen, und Missionar aus Leidenschaft, bisschen älter, aber zeigt schön etwas über die letzten 200 Jahre und mit welchem Einsatz ein Mensch ein reicher Mensch, der überzeugt war, sein Reichtum ist ihm eigentlich nur gegeben, damit er das in die Mission investieren kann. Und dann wurde er älter als gedacht und hatte die letzten Jahre recht wenig, aber Gott hat versorgt, er hat dann gar kein Haus mehr gehabt, eine Zeit lang hat dann spät geheiratet, er und seine Frau noch in einer Kutsche gelebt, weil sie ja immer unterwegs waren, um das Evangelium irgendwo hinzubringen. Also ein Verrückter für Gott. Ja. So ein bisschen, ja, ein bisschen Paulus. Aber er hat die Welt verändert. Es gibt heute noch ganz klare Zeichen über die Welt, die auf den Einsatz von diesem Mann, von Thomas Cook, Einfluss, wo man heute noch seinen Einfluss sehen kann. Und von Paulus natürlich auch. Gut, Paulus nimmt den Timotheus mit, Beschneidung ist verheilt, es geht weiter. In allen Städten, durch die sie kamen, teilten sie den Gläubigen die Beschlüsse mit, die die Apostel und Ältesten in Jerusalem gefasst hatten und trugen ihnen auf, sich daran zu halten. Wir erinnern uns, Apostelgeschichte 15, können wir jetzt nicht alles aufrollen, aber dort gab es eine große Diskussion, müssen die Heiden sich beschneiden lassen? Das war doch genau das Thema. Timotheus hätte es nicht gemusst, vom Gesetz her, aber das Gebot der Liebe und das Gebot der Mission, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, das hat genau das bewirkt. Leute, wenn ihr schon mal den Lebensbericht von Hudson Taylor gelesen habt, der hat irgendwann gemerkt, wenn alle Chinesen ihn von Weitem als Engländer identifizieren können, dann sind viele, die halten Abstand. Und so hat er sich sehr weit an die chinesische Kultur angepasst und hat damals die meisten männlichen Chinesen hatten einen langen Zopf. Und er hat sich auch die Haare lang wachsen lassen und hat einen Zopf geflochten. Und als er nach Hause kam, waren die Engländer entsetzt. Wie kann man sowas tun? Ja, niemand in England läuft so rum. Und er sagt, ich habe einen Auftrag, der ist größer als das. Ja. Und man kann eben den Zopf nicht so schnell wechseln zwischen England und China, wie man jetzt hin und her reist, weil der braucht ja eine Zeit zum Wachsen. Ja. Und hier in Jerusalem wurden damals Beschlüsse gefasst, die Heiden müssen sich nicht beschneiden lassen, um Christen zu werden. Kann man nachlesen, Kapitel 15. Und das war jetzt eine neue Freiheit. Und durch diese neue Freiheit wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und die Zahl der Gläubigen wuchs täglich. Ah, das wünschte ich mir. Täglich. Ja, sie wächst auch bei uns, aber täglich. Und wir haben mit Missionaren geredet, die haben eine Zeit in den Philippinen erlebt, da ging das täglich. Und sie sagt, das war der Traum. Manchmal auch ein Albtraum, weil wir mit der Arbeit nicht nachkamen. Aber es war ein Traum. Morgens standen Leute vor der Tür, haben schon geklingelt, vor dem Frühstück, während dem Frühstück, nach dem Frühstück. Wir wollen uns bekehren. Bitte helft uns jetzt zur Rettung. Jeden Tag. Unvorstellbar für uns. Aber das gibt es. Ja? Und hier steht auch, täglich, nicht ab und zu. Wir beten dafür, dass der Herr weiter mehr Menschen ruft. Danach zogen sie durch das phrygische Galatien weiter, weil der Heilige Geist sie daran gehindert hatte, die Botschaft in das Gebiet Asia zu tragen. Das ist jetzt ganz spannend. Ganz spannend. Ja? Ihr habt das wahrscheinlich schon mal, oder einige von euch, vielleicht nicht alle so intensiv, aber einige haben sie vielleicht schon mal gelesen. Manchmal liest man einfach drüber weg. Hier eine Landkarte. Und heute ist ja schön dunkel draußen, da kann man das gut sehen. Ungefähr da haben die sich befunden, hier hinten ist Lystra und Derbe und hier ist Asia, da ist Phrygien, da ist Galatien. In der Zeit gehört das irgendwie ja zusammen, deswegen die Übersetzung ist nicht in allen Übersetzungen gleich übersetzt, aber irgendwo hier, ob jetzt daher oder es gibt auch hier oben einen Weg her, ja, und das wäre jetzt auf der Karte, die nehmen an, dass er da oben her fast nach heutigen Ankara hergezogen ist, aber wahrscheinlich hier irgendwo durch. Und Asia durften sie nicht rein. Der Heilige Geist hat das verhindert. Das sehen wir, Paulus hatte zwar eine Idee, was er wollte, das Evangelium zu Menschen bringen, er hatte auch einen Plan, aber letztlich war es Gott, der zeigt, wo der Weg hingeht. Und das ist bis heute so. Ich hoffe, ihr lest Missionsbücher oder Missionsberichte. Ja, fast in jedem Missionsheft lese ich eine solche Geschichte, dass irgendjemand irgendwo hin wollte und wo ganz anders hinkam. Das ist fast immer so. Mein Bruder und meine Schwägerin wollten nach Südamerika Pionierarbeit unter den Indianern. Wo sind sie gelandet? Im Kosovo. Ist nicht ganz dasselbe. Aber es war ganz klar, nach einer Zeit des Gebetes von ihnen und von einer Gruppe von Ältesten war klar, Indianer, der Traum ist erstmal vorbei. Und er ist überhaupt nicht mehr geworden. Kosovo. Ja. Und das geht so oft. Und hier ist es auch. Ja. Und sie ziehen dann ja weiter hierher und danach zogen sie das phrygische Galatien weiter, weil der Heilige Geist sie daran gehindert hatte. Als sie dann an die Grenze von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, doch das erlaubte ihnen der Geist von Jesus auch nicht. Nächstes Volk, ja, Bithynien nördlich, also praktisch an der Schwarzmeerküste, so ungefähr entlang. Naja, was machen sie? Zurück geht es nicht, rechts nicht, links nicht, südlich geht es nicht. Dann ziehen sie weiter. Sie zogen ohne Aufenthalt durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt nach Troas kamen. Da geht es jetzt erstmal nicht mehr weiter. Da kann man nicht einfach weiterziehen, da braucht man ein Schiff. Und in Troas, und natürlich werden die unentwegt gebetet haben. Ja, weil wenn Gott eine Tür zumacht, und ein Missionsteam eine Tür zumacht, die wollten ja den Menschen das Evangelium bringen. Das war ja ihr Herzensanliegen. Dann wird Gott doch wohl irgendwas vorhaben. Und manchmal dauert das eine Zeit. Ich habe von Missionsteam gelesen, die waren auf dem Schiff und endlich haben sie das Schiff erreicht. Und dann kam das Schiff damals, ältere wissen noch, von der Suezkrise. Und die lagen in einem der Seen, auf dem Suezkanal sind ja Seen, lag ihr Schiff. Es ging Monate weder vor noch zurück. Und sie fragten sich, was ist das? Wir sind bereit, wir sind mit Familie, alles hier, sind wir auf dem Schiff und jetzt geht nichts weiter. Später haben sie gemerkt, für sie und auch für den Staat in Afrika, wo sie hin wollten, war diese Verzögerung ganz wichtig. Gott hatte den Überblick. Aber Monate im Suezkanal, wo es recht warm ist, dann um die Zeit auf dem Schiff zu hängen, muss auch verdaut werden. Es gibt Herausforderungen. In Tarsus, dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der bat ihn, komm herüber und hilf uns. Ja, wir sehen hier in Troas, da hat er die Vision und da ist Matze oder Makedonien, je nach Übersetzung. Ja. Also an der Küste, komm herüber und hilf uns. Spannende Vision. War das nur ein Traum? War das nur eine Idee? Weil irgendwie muss es ja weitergehen, ja, vorwärts. Und jetzt wechselt etwas in diesem Text. Ist euch vielleicht aufgefallen, mal beim Durchlesen. Daraufhin suchten wir. Ja, bis dahin waren es mindestens drei Leute, Paulus, Silas und Timotheus, die unterwegs waren. Und ab jetzt ist mindestens eben auch der Lukas dabei. Also jetzt sind mindestens vier im Team. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte. Aus der Vision hatten wir nämlich geschlossen, auch interessant, ja, nicht Paulus, der Teamchef, hatte alleine geschlossen, sondern es kam eine Teambesprechung. Paulus hatte eine Vision, er hatte etwas geträumt, er hatte nachgedacht, was soll das jetzt? Und sie haben miteinander gebetet und beschlossen, das war von Gott. Das ist Gottes Hinweis, dass wir weitergehen sollen, den asiatischen, kleinasiatischen Raum verlassen, hinüber nach Europa. Ob Europa damals schon Europa hieß, ja. Aber nach Mazedonien. Und deswegen Sternstunde Europas, weil hier an dieser Stelle kommt das Evangelium von Jesus Christus das erste Mal nach Europa. Und wenn man das ein bisschen größer betrachten will, ist das schon ein Ding. Weil Europa war damals das Zentrum der Weltmacht Rom. Das waren jetzt nicht gerade die christenfreundlichsten insgesamt. Wohl auch, aber auch nicht. Es gab beides. Wir haben in der Apostelgeschichte, es war mit den Juden war es sicher schwieriger, aber es hätte ja viele andere Gegenden, es hätte das fruchtbare Zweistromland, Euphrat und Tigris, da hätte man noch viel missionieren können, oder Nordafrika oder nach Afrika hinein. Aber hier sieht man klar, Gottes Ziel ist Europa. Aus der Vision hatten wir nämlich geschlossen, dass Gott uns rief, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Das haben sie festgestellt. So fuhren wir von Troas ab und segelten auf kürzestem Weg zur Insel Samothrake. Am nächsten Tag erreichten wir schon Neapolis. Also kein Verzug, es geht, ja, nachdem klar ist, wo es hingeht, geht es auch vorwärts. Neapolis, das ist die Hafenstadt. Die heißt heute Kavala, Kavale, ja, kann man, ist heute sehr groß, über 300.000 Einwohner, damals wohl eher so eine typische Hafenstadt. Und direkt hinter der Hafenstadt geht es gleich mal so ein Gebirge, sehr steil, 250 Meter hoch. Heute gibt es da natürlich eine Straße drüber, kann man rauffahren, Serpentinen und so. Damals, auch interessant, warum dieser Weg? Wird nicht beantwortet, denn die Römer hatten ihre eigentliche Straße, hatten die vom heutigen Istanbul her. Da ist das flacher. Man hätte auch den Weg nehmen können. Ja, wenn man sowieso hier entlang geht, hätte man auch hier rüberfahren können und nimmt dann hier den flacheren Weg. Wie auch immer. Sie nehmen diesen Weg von Troas nach Neapolis. In Neapolis halten sie sich nicht weiter aus. Von dort gingen wir landeinwärts nach Philippi, der bedeutendsten Stadt in diesem Teil Mazedoniens, einer römischen Kolonie. Hier blieben wir einige Tage. Vielleicht interessant für Geschichtsinteressierte, in dieser Ebene, also dieser Berg ist steil, aber kurz, und dann gibt es eine Ebene bis nach Philippi. Und in dieser Ebene und bei Philippi gab es eine ganz berühmte Schlacht, ungefähr 85 Jahre vorher. Da hat nämlich der Octavian seine Widersacher besiegt, sodass er dann zum Kaiser Augustus aufsteigen konnte, und nämlich die Cäsar-Mörder. Ja, er war ja Pflege- oder Adoptivkind von Cäsar, und die hat er dort besiegt in einer großartigen Schlacht. Und es gibt schon, bevor er eigentlich Kaiser wurde, man hat dann Münzen gefunden, und da gibt es eine Münze, wo Cäsar als Gott verehrt wird und Octavian, der spätere Augustus, als Gottes Sohn. Das ist doch spannend. Weiß nicht, ich vermute, dass Paulus das wusste. Er war gebildet, er ist in der griechisch-römischen Welt aufgewachsen. Ja. Und Paulus bringt jetzt, was bringt er nach Philippi? Er bringt nicht die Botschaft von Augustus, der inzwischen auch verstorben war, sondern er bringt die Botschaft von dem wahren Sohn Gottes, der lebt. Und die bringt er genau dorthin, wo die Menschen sich sicher noch an diese Schlacht, große Schlacht, die das Weltreich geprägt hat, erinnern konnten. Dort blieben wir einige Tage. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten. Nachdem wir sie gefunden hatten, setzten wir uns und sprachen zu den Frauen, die dort zusammengekommen waren. Also keine Synagoge in Philippi, sehr römisch geprägt die Stadt. Es gab Juden dort, aber so wenige, dass sie keine Synagoge gegründet oder gar eine gebaut hätten. Sie trafen sich am Fluss und sie sprechen zu den Frauen. Es kann sogar sein, dass es dort keine jüdischen Männer gab. Oder die haben sich nicht zum Gebet getroffen. Das wäre natürlich überhaupt ganz schlecht. Ja. Aber interessant hier, Gebetstreffen. Steht leider nicht da, wofür haben die gebetet. Vielleicht haben die gebetet, das, was Juden immer wieder gebetet haben, dass Gott endlich den Messias schickt. Das war eines der Kerngebete der Juden. Natürlich, höre Israel, die Anbetung Gottes, auch groß geschrieben, eine Gebetsstelle. Die haben sich zum Gebet getroffen, um den Gott Israels anzubeten und hatten ganz sicher auch eine Messias-Erwartung. Und zu denen konnten Paulus und Lukas und Timotheus und der Silas konnten mit ihnen reden. Eine dieser Frauen hieß Lydia. Das war eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Sie glaubte an den Gott Israels. Ob sie Jüdin war, ist fraglich. Frau aus Lydien wäre die Übersetzung, Lydia, wenn es nicht nur ein Name ist. Sie stammte eben eigentlich aus Kleinasien. Interessant. Genau aus der Gegend, wo Paulus nicht hin durfte. Da stammt sie her. Sie ist gar keine Europäerin. Der Herr öffnete ihr das Herz, so dass sie gut zuhörte und bereitwillig aufnahm, was Paulus sagte. Oh, das ist immer wieder unser Gebet. Und ich denke, Paulus und Lukas und die Freunde haben auch dafür gebetet. Lass uns hier nicht nur Worte reden, sondern öffne du die Herzen. Komme du mit deinem Geist dazu, damit dein Wort bleibende Frucht wirkt. Und genau das ist passiert. Wir wissen keinen Namen von den anderen Frauen, wer noch alles da war. Die Gertrud und die Rosi und weiß nicht, wer alles da war. Ja, wir wissen nur von der Lydia, und dass sie die erste war, die auf europäischem Boden Jesus ihr Herz schenkte. Die von dem Messias gehört hat und ihn auf und angenommen hat. Und es gibt natürlich Hunderte von Anknüpfungspunkten. Ja. Sie kannten das Alte Testament, sie trafen sich zum Gebet. Ja. Vielleicht haben sie dort im Psalm 23 gelesen, der Herr ist mein Hirte. Und Paulus hat gesagt, ja genau. Und wisst ihr was? Der gute Hirte hat sein Leben für die Schafe gelassen. Es gibt einen Hirten, der das gelebt hat, noch gar nicht lange her. Jetzt ganz aktuell. Und ich darf davon, deshalb bin ich hergekommen. Deshalb bin ich den Weg, deshalb hat Gott mich nicht nach Asien gelassen, nicht nach Bithynien, nicht nach Mysien, um euch das zu bringen. Und es ist einer Person, einer ins Herz gegangen. Erstmal nur einer. Kleine Anfänge. Aber schauen wir Europa an. Dieser Anfang hat Europa verändert und geprägt. Nicht alles, was das Christentum in Europa gebracht hat, war Gott gewollt und Gott wohlgefällig. Bin ich ganz überzeugt von. Aber insgesamt trotzdem, ja, es hat Europa verändert. Ein zweites Buch habe ich mitgebracht, das ist ein bisschen dicker. Ja, das Buch der Mitte, weiß nicht, ob das jemand kennt von euch, schon gelesen hat. Ein Inder hat das geschrieben, nämlich den spannenden Vergleich. Indien, auch dahin ist das Evangelium sehr früh gekommen, aber das Evangelium hat den Kontinent nicht durchdrungen, den Subkontinent. Sondern der Subkontinent ist insgesamt komplett hinduistisch geblieben. Das Kastenwesen prägt bis heute Politik und Gesellschaft und alles. Und er macht diesen Blick auf Europa, ja, und das Buch der Mitte, damit meint er nicht dieses Buch, sondern damit meint er die Bibel. Weil er sagt, die Bibel hat Europa geprägt, und das ist das besonders an diesem Kontinent, viel stärker als Asien jetzt von einem Buch geprägt wurde oder auch aus Afrika. Europa wurde von der Bibel her geprägt. Und er als einer, der das kennt, in einer Kultur aufgewachsen zu sein, die das nicht hat, hat natürlich nochmal an manchen Stellen einen schärferen Blick, wo er sagt, ja, da, das kennen wir gar nicht. Ja, die ganze Rechtsprechung, unsere Verfassungen, bei allem Gottlosen, was da drin ist, es ist von der Grundsubstanz her, auch der Humanismus ist nicht auf der grünen Wiese gewachsen. Ja, das war nicht der erste Gedanke, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst, war vorher. Ja. Auf jeden Fall hier, von diesem kleinen Anfang aus, wurde Europa verändert. Also wenn das jemand für nächste Woche ausleihen will oder so, vielleicht auch zwei Tage länger, ist gerade nicht meine Lektüre. Also, aber es ist interessant, was Gott so aus kleinen Anfängen macht. Und es geht ja dann hier in unserem Text schon weiter. Später ließ sie sich mit allen in ihrem Haus, die in ihrem Haus lebten, taufen. Also sie war ja selbstständig, Geschäftsfrau, und sie hatte Knechte und Mägde, Angestellte, und denen hat sie oder die Truppe das Evangelium auch gesagt. Und die sind alle zu der Überzeugung gekommen, der Gott Israels hat sein Wort gehalten, er hat den Messias geschickt. Der ist jetzt da und jetzt gilt es, an ihn zu glauben. Danach lud sie uns ein und sagte, wenn ihr wirklich überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie nötigte uns geradezu. Ja, die schöne Geistesfrucht der Gastfreundschaft hat hier bei der Lydia schon so richtig eingeschlagen. Jetzt haben wir unser Haus zu klein, deshalb grillen wir hier nachher mit zusammen. Ja, hier zusammen. Aber die hatte anscheinend ein großes Haus und die Truppe war wahrscheinlich nicht so groß wie wir hier. Ja, aber sie hat eingeladen. Und sie wollte, dass die wirklich kommen. Und sie macht da ein bisschen Druck. Ja, also das muss eine energische Frau, also der Satz, wenn ihr, das ist schon so ein bisschen Erpressung, ja, wenn ihr überzeugt seid, dass ich gläubig geworden bin, dann müsst ihr nach mir nach Hause kommen. Ja. So verstehe ich den Satz hier. Und das bringt sie durch. Und dann sind die hingegangen und haben sich da ganz sicher miteinander gefreut. Was machen wir mit diesem interessanten Wort Gottes? Erstens können wir natürlich nachdenken, was darf Mission mich kosten? Oder was will Gott von mir? Ich denke jetzt nicht, dass es Beschneidung ist. Ja. Aber vielleicht will Gott etwas von dir in Sachen Mission. Weltmission ist ja noch nicht fertig. Es braucht immer noch Beter, Unterstützer, es braucht Menschen, die sich dafür interessieren, die unterwegs sind. Ja. Aber was machen wir mit dem weiteren Text? Wir danken Gott. Wir danken Gott für seine Liebe zu Europa. Das ist mir neu vor Augen gekommen. Der Paulus und sein Team, die müssen quer durch Kleinasien wandern. Und das ist, Karl, ihr wart ja in Kleinasien-Wandertour, aber so weit wart ihr, glaube ich, nicht gewandert. Nein. Ja. Also das ist keine Strecke von hier nach Kapfenberg, nach Mürzzuschlag, meine ich. Ja. Also von Kapfenberg nach Mürzzuschlag. Das ist deutlich weiter. Und Gott lässt sie da nirgendwo Verkündigungsdienst machen, sondern er hat Europa im Blick und will, dass sie dorthin kommen. Und Paulus und sein Team, da können wir auch danken, dass es solche Hingabe gibt, die gehen nicht zurück, sondern die gehen an Gottes Hand diese Schritte. Und Gott hat ja auch hierher Menschen gebracht. Ja, die hatten auch übrigens ja nicht vor, ihr wisst das wahrscheinlich, der Georg Lorenz hatte nicht den Plan, in Kapfenberg eine Gemeinde zu gründen, sondern er hatte in Graz eine Gemeinde gegründet und wollte dann einfach hier im Mürztal ein bisschen evangelisieren und schauen, ob irgendwer zum Glauben kommt. Und dann hat er festgestellt, dass hier Kapfenberg und hauptsächlich Schirmitzbühl in kurzer Zeit einige zum Glauben gekommen sind, was in den anderen Ecken nicht so war. Und dann hat er gemerkt, okay, da ist Gottes Wirken. Und seitdem ist dann diese Gemeinde entstanden. Die Geschichte kann man sogar, die ist im Groben zusammengeschrieben, die kann man auch nachlesen in einer Gemeindechronik. Müsste man mal ergänzen wieder, die letzten 3 Jahre. Aber danke für Paulus und sein Team und danke für die Missionare, die jetzt unterwegs sind. Wir können dafür danken, dafür beten. Was machen wir weiter? Wir öffnen unser Herz für Gottes Reden. Ja, der alte Samuel, nicht ich, sondern der alte Samuel im Alten Testament, der hat schon gesagt, rede Herr, dein Knecht hört. Und das können wir Gott auch sagen. Wir haben es vorher gesungen. Wir haben genau das gesungen. Rede Herr, dein Knecht hört. Wir sind, wenn wir Nachfolger Jesu sind, sind wir Knechte Gottes, auch Kinder, aber auch Diener, Mitarbeiter. Er ist der Herr. Sag uns, was wir tun sollen. Wir wollen das tun. Gehe ich mal von aus, das Herz müsst ihr selber prüfen, wie ihr da steht. Wollen wir das wirklich? Manches wollen wir auch nicht so, aber grundsätzlich wollen wir mal das, was wir wollen, das wollen. Ja. Und wir überlegen. Wir überlegen vielleicht jetzt, so zum Abschluss der Predigt, noch eine Minute, wem wir die gute Nachricht von Jesus, dem Christus, dem Retter, vielleicht auch von dem Richter. Manche brauchen auch das, meistens nicht als erstes, aber manchmal brauchen Menschen auch das. Dem Schöpfer, dem Allmächtigen, dem Barmherzigen, ja, welcher Schwerpunkt auch immer, wem wir das bringen können. Und vielleicht gibt der Heilige Geist euch jetzt gerade jemand in den Gedanken, wo ihr wisst, ja, das könnte nächste Woche dran sein. Oder heute Nachmittag schon. Man weiß ja nicht. Weiß ja nicht, wen ihr schon trefft. Das waren so ja, die Gedanken, weil die Sternstunde Europas ist ja noch nicht zu Ende. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Es dürfen hier weiter Menschen zum Glauben kommen, auch wenn es geistlich schon bessere Zeiten gab. Es gibt immer noch die Chance, umzukehren. Für unser Volk, für die Völker in Europa. Und es ist noch Gnadenzeit. Jetzt eine Minute der Stille und dann leite ich über zur Mahlfeier mit unserem wunderbaren Herrn.